Ja, für alle die, die mich nicht kennen, also manche kennen mich, zumindest vom Gesicht her von der Endzeit-Konferenz, aber wird sicherlich einige geben, die mich nicht kennen, und da möchte ich mich einfach mal kurz vorstellen. Also mein Name ist Erik Link, ich gehöre zu einer Hauskreisgemeinde in Meißen. Das heißt, wir sind nicht alle nur aus Meißen, sondern eben wir selber sind aus Coswig bei Meißen, also gleich zwischen Coswig und Dresden dort. Andere sind aus Nossen und so kommen wir letzten Endes zusammen. Wir sind natürlich eine wesentlich kleinere Gruppe, als ihr hier seid. Insofern seid ihr schon ein bisschen zu beneiden, etwas einfach schon aufgrund der größeren Fülle, die ihr in diesen Saal hineinbringen könnt. Aber dafür können wir bei uns wirklich in den Wohnzimmern oder in den Stuben treffen. Und das hat auch seinen eigenen Charme. Letzten Endes ist es ja auch egal, A, wie viel es sind und B, wo man sich trifft. Der entscheidende Punkt ist, dass der Herr in der Mitte steht. Und das ist eigentlich überhaupt das Entscheidende bei der ganzen Geschichte. Und darum soll es uns ja letzten Endes drehen. Also ich soll von unserer Gemeinde auch ganz herzliche Grüße ausrichten und soll auch von meiner Familie selber, mein Sohn ist mitgekommen, aber Frau und Tochter sind zu Hause geblieben. Das ist so ein bisschen auch das Problem in kleinen Gemeinden. Schwierig, dort wirklich mal als ganze Familie ein Wochenende weg zu sein, weil so viele Aufgaben ja letzten Endes zu machen sind. Das ist eine gewisse Herausforderung bei den kleinen Gemeinden. Gut, der Sebastian hatte mich irgendwann vor einem Jahr gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, hier bei euch zu predigen. Und ich habe dann gesagt, gerne. Irgendwann später rückte er dann mit dem Thema raus und sagte, es soll hier um Älteste gehen. Also ich sagte, okay. Und damals war am Anfang das noch so, ich sollte quasi aus der Sicht der Gemeinde zu den Ältesten was sagen. Zumindest habe ich das so verstanden. Dann stellte sich aber irgendwann später raus, nein, nein, du solltest eigentlich schon mal einen kompletten Überblick geben, was sind Älteste, was sollen die tun und so. Und da muss ich ganz einfach sagen, ich werde es versuchen, aber ich kann euch gleich sagen, ich werde es nicht schaffen. Weil das Thema so umfassend ist, denn es gab ja noch eine andere Prämisse, bitte nicht länger als eine Dreiviertelstunde. Geht nicht, also ich nicht, aber ich werde anfangen und ich möchte einfach mal an dieser Stelle beginnen. Und wenn jemand hinterher Fragen hat, bitte könnt ihr gerne an mich herantreten und gerne auch Fragen stellen, ob ich sie beantworten kann. Weiß ich nicht, aber das werden wir dann sehen. Lasst uns beginnen. Und da möchte ich erstmal ein paar Szenarien euch nennen, die ich so in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren auch erlebt habe. Vor zwei Wochen ungefähr ist das gewesen, oder zwei oder drei Wochen ist das gewesen, da hat eine liebe Schwester mir eine E-Mail geschickt und ihre Gedanken so dargelegt und über verschiedene Dinge. Und unter anderem hat sie dann auch gesagt, also sie hätte dort eine Predigt gehört und die möchte ich mir doch unbedingt mal anhören. Das ist bei mir immer so ein gewisses Problem, eine Predigt anzuhören von irgendjemandem. Also ich habe lieber einen Text, da kann ich diagonal rüberfliegen. Wenn ich dort, ich sag mal, ein paar Stichworten erkenne, das ist sowieso Müll, dann bin ich schnell fertig. Eine Predigt muss man hören, zumindest eine gewisse Zeit, um überhaupt beurteilen zu können, was es ist. Von daher habe ich da immer so meine Probleme, aber meine Frau hat mir gesagt, also reinhören musst du wenigstens mal. Gut, habe ich dann auch getan. Die Predigt war von einem Jens Stangenberg, der Pastor ist im Bund der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, irgendwo in einer Baptistengemeinde dort in Bremen, glaube ich. Und der hat die Homepage Radikale Reformation. Oh, Radikale Reformation, das klingt spannend, dachte ich mir, habe da reingeguckt. Aber festgestellt, schon auf der ersten Seite erklärt er, was er unter radikaler Reformation versteht. Er versteht darunter linke Reformation. Und eigentlich hätte ich da schon sagen können, okay, damit hat sich's erledigt. Dieses Stichwort alleine reicht. Aber gut, meine Frau sagte ja, wie gesagt, ich soll mir das anhören. Also habe ich angefangen. Und dort hat er sich eine Viertelstunde lang wirklich Gedanken darüber gemacht, dass die Gemeindestruktur für Außenstehende bereits anziehend oder abstoßend sein kann und darum wir gefordert sind, uns Gedanken zu machen, wie wir eine Gemeinde strukturieren, von der Leitung her, von dem, wie wir es organisieren und dergleichen. Ich habe dann noch 5 Minuten weitergehört oder 7 Minuten weitergehört. Da fing er dann an, von den Wahrheiten des Neuen Testamentes zu reden, die dynamisch, aber dynamisch nicht im griechischen Sinne, also kraftwirkend sind, sondern ständig in Bewegung. Keine klare Wahrheit. Dann habe ich abgeschaltet. Da habe ich gesagt, okay, jetzt ist an dieser Stelle genug. Also, wir, nach seiner Aussage, müssen uns Gedanken machen über die Struktur einer Gemeinde, weil wir mit der Entscheidung, wie wir die Gemeinde strukturieren, Außenwirkung haben. Nächstes Szenario. Mir ist so ein Zettel in die Hand gekommen, der mittlerweile schon im Rundordner liegt, also Papierkorb, von Willukrieg. Willukrieg hat 2020 im Februar eine neue Veranstaltung in Karlsruhe, einen Gemeindeleitungskongress. Und da heißt es, Sie profitieren von Erfahrungen hochkarätiger Referenten aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Kirche, Wirtschaft, Sport, Kunst, Kultur. Sie werden neu inspiriert, stärken Ihre Leitungskompetenz und erhalten anregende Best-Practice-Beispiele, um neu aufzubrechen. Persönlich, im Beruf und in der Gemeinde. Und das Ziel dieser Veranstaltung ist es, umsetzbare Impulse für Gemeinde, Beruf und Beziehung, Verbesserung ihrer Leitungskompetenz, positive Entwicklung ihrer Teamkultur und nebenbei auch noch begeisternde Kongressatmosphäre mit Musik, Performance, die sie berührt. Da muss man die Frage natürlich stellen, brauchen wir das? Nächstes Szenario. Eine freikirchliche Gemeinde in Sachsen. Ein lieber Bruder kam, das ist schon wieder 3-4 Jahre, glaube ich, her, auf mich zu, mal in einem Gespräch und hat freudestrahlend berichtet, dass sich in seiner Gemeinde endlich was tut. Denn sie haben einen guten Referenten eingeladen und alle die, die so zum Kern kommen, die also sagen, wir wollen etwas verändern, haben sich dann an einem Wochenende zusammengesetzt und haben ein Brainstorming gemacht. Diese neudeutschen Worte, ich mag sie auch nicht, aber er hat es einfach so gesagt, ein Brainstorming, wo es darum geht, dass jeder Gedanken aufschreibt, wo wollen wir unsere Gemeinde in 10 Jahren haben? Und wie wollen wir dorthin kommen? Also jeder hat was aufgeschrieben und das läuft so üblicherweise. Der Referent dort vorne nimmt das und sagt, klasse Gedanke, heftet den dorthin, den anderen dorthin und dann kann man sich darüber Gedanken machen, das sind gute Sachen, was fasst man eventuell zusammen und dann der nächste Schritt, wie kommen wir dorthin? Ist das richtig? Letzter Punkt, letztes Szenario. In Baptistengemeinden, und ich muss dazu sagen, meine Frau und ich, wir kommen aus unterschiedlichen Baptistengemeinden, stammen wir eigentlich her, sind dort zum Glauben gekommen auch durchaus und sind auch viele Jahre dort gewesen, bis wir ausgetreten sind. Und dort ist es üblich, dass man alle 4 Jahre eine Gemeindeleitung wählt. Ja, geht es teilweise zu ähnlich wie in der Politik. Da wird manchmal auch rumgefahren, dass einer dann auch Werbung für sich macht. Mensch, wenn du mich wählst, dann werde ich auch deine Interessen vertreten und so. Aber es geht wirklich wie teilweise auf dem Basar manchmal zu. Und diese Gemeindeleitung wählt dann letzten Endes auch, oder bestimmt dann, oder beruft, nennen sie es ja, einen Pastor, der dann letzten Endes die Hauptverantwortung kriegt, also als Vorsteher für die Gemeinde. Und jetzt muss man einmal so die Frage stellen, zurück zu Willukrieg, wo die Behauptung gemacht wird auch, und ich muss dazu sagen, letztes Jahr ist diese Willukrieg-Veranstaltung gewesen in Dortmund. Und ich war zu diesem Zeitpunkt dienstlich in Dortmund 14 Tage und war in einem Hotel, in dem auch Leute von Willukrieg waren. Und also zum Frühstück kam man dann so mal ein bisschen ins Gespräch über die Sache. Und da kam dann so auf, also ihr seid ja nur deshalb so klein, weil ihr die Gesetze des Marketings und der Leiterschaft nicht beachtet. Tatsächlich, war so ein Vorwurf. Weil Sie sind große Gemeinde und wir Hauskreisgemeinde eben. Ne? Aber ist das wirklich so? Und wenn man sich die Gemeinden anguckt und die Entwicklung in Gemeinden anguckt, wird man feststellen, dass der Trend und der Druck in diese Richtung immer mehr geht. Und wenn man sich anguckt, Schulungen, die angeboten werden, dann merkt man immer mehr, dass sie das Ganze immer mehr nicht in Leiterschaftsschulung biblischer Art, sondern mehr in Leiterschaftsschulung betrieblicher Art geht. Und genau das ist der Unterschied. Gemeinde ist keine Firma. Und das ist das, was Sie verwechseln. Gemeinde ist keine Firma, sondern Gemeinde ist etwas vollkommen anderes. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle zum Eigentlichen kommen, Römer 12. Römer 12, die Verse 3 bis 8 erst einmal. Und da sagt der Apostel Paulus, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Das heißt, die Gemeinde ist ein lebendiger Leib. Sie ist ein Organismus. Sie ist keine Firma, sondern sie ist ein Organismus. Und ein wesentlicher Unterschied des Organismus ist es, dass der Kopf alles steuert. Der Kopf steuert die Hand, aber auch den Fuß. Und da gibt es nicht eine Hierarchie, so nach dem Motto, also wenn der Fuß angesteuert werden soll, dann wird also dir der Befehl runtergegeben zum Bein. Und das Bein regelt das dann mit dem Fuß oder mit den Zehen. Sondern der Kopf selber ist es, der den Fuß steuert. Der Kopf selber ist es, der die Hand steuert. Der Kopf selber ist es, der das Auge steuert. Und genauso auch in der Gemeinde. Wir haben einen Kopf. Und dieser Kopf ist Jesus Christus. Und jeder hat eine Verbindung zu Jesus Christus. Also jemand, der keine Verbindung zu Jesus Christus hat, der hat nichts in der Gemeinde verloren. Also der kann gerne kommen zu den Gottesdiensten. Aber der ist kein Gemeindemitglied, der ist kein Bestandteil des Leibes, sondern nur jeder, der eine Verbindung zu Jesus Christus persönlich hat, der ist Bestandteil des Leibes. Und das ist etwas, was wir wirklich berücksichtigen müssen und weshalb auch eine Leitung in der Gemeinde oder eine Strukturierung der Gemeinde etwas völlig anderes ist als die Strukturierung in einer Firma. Von daher sind also auch Fragen, wo wollen wir in 10 Jahren sein? Völliger Unsinn, weil das bestimmt doch nicht der Fuß, das bestimmt auch nicht die Hand, das bestimmt auch nicht das Auge, nein, das bestimmt der Kopf und das ist Jesus Christus. Also wozu soll ich ein Brainstorming in der Gemeinde ansetzen, damit wir alle, der Fuß und das Auge und so weiter, sagen, also ich könnte mir vorstellen, wir könnten als Fuß in 10 Jahren könnten wir sehr weit gegangen sein. Und die Hand sagt, oh, 10 Jahre ist nicht so viel Zeit, um mit der Hand vorwärts zu kommen. Was soll das? Es bringt doch nichts. Also völlig falsche Herangehensweise bei dieser Sache. Es geht nicht darum, dass was wir wollen. Es geht auch nicht darum, was wir für die Gemeinde wollen, was wir für die Region oder die Stadt erreichen wollen. Das ist relativ irrelevant. Es geht darum, was will der Herr, dass wir sollen. Eine völlig andere Herangehensweise. Weiterhin müssen wir bedenken, wir haben uns hier nicht gefunden. Wir sind kein Hasenzüchterverein, wo wir gesagt haben, Mensch, jeder für sich alleine züchtet seine Hasen, wir müssen uns mal zusammentun, damit wir uns mal drüber austauschen können. Nein, wir wurden gefunden und wir wurden hineingestellt in die Gemeinde, nicht von uns. Der Herr hat es getan. Und das können wir schon lesen, wenn wir in Apostelgeschichte Kapitel 3 dort lesen. Und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollen. Der Herr ist es, der es tut, nicht wir, nicht die Apostel, egal was uns auch jetzt gesagt wird, was sie für Reden gehalten haben. Es ist der Herr, der es tut, nicht wir Menschen. Das heißt, die Frage nach der richtigen Gemeindestruktur dürfen wir gar nicht stellen. Oder die dürfen wir sie nicht beantworten. Stellen dürfen wir sie schon, aber wir dürfen sie gar nicht beantworten. Es ist nicht unsere Sache, dort eine Antwort drauf zu finden, sondern es ist Sache des Herrn, darauf eine Antwort zu finden. Und der Herr hat sie uns gegeben. Es ist nicht so, dass der Herr uns im Unklaren gelassen hat, sondern der Herr hat sie uns gegeben. Und wenn der Herr Jens Stangenberg auch mal die Bibel etwas intensiver durchforstet hätte, dann wäre er drauf gestoßen. Dann hätte er seinen Zuhörern sagen können, jawohl, so steht es geschrieben. Aber offensichtlich hat er es nicht. Aber wir sollten eins bedenken, es geht darum, dass wir diese Strukturen erkennen von Gott her und dass diese Strukturen für uns bindend sind. Und damit möchte ich überleiten zum 1. Korinther 12. Und auch hier bringt der Paulus nochmal dieses Bild vom Leib. 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 30. Da heißt es, denn gleich wie der Leib einer ist und auch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist und einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er etwa deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes Einzelnen von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilung? Reden alle in Sprachen? Können alle auslegen? Also wir können hieraus erkennen, dass Gott ganz bewusst eine Gemeinde zusammengesetzt hat aus ganz unterschiedlichen Personen. Und ich habe bei uns in der Gemeinde schon mal gesagt, wenn wir nicht von Gott zusammengestellt worden wären, wir würden uns im normalen Leben gar nicht begegnet sein. Vielleicht begegnet schon, dass man sich gesehen hat, aber wir hätten gar nichts miteinander zu tun. Es ist der Herr, der uns verbunden hat. Und der Herr hat gesagt, ich brauche einen Mund an der Stelle. Aber ich brauche nur einen Mund, ich brauche nicht 10 Münder und der Rest bleibt, sondern als wir uns als der Herr uns rausgerufen hat aus der Baptistengemeinde, dort haben wir dann festgestellt, wir waren 4 Familien. Und wir haben festgestellt, 3 Brüder konnten predigen. Einer war vorher als Jugendleiter tätig, konnte sich um unsere Jugend kümmern. Wir hatten eine Schwester, die also berufsmäßig quasi als Kindergärtnerin tätig war und 2, die auch so die Kinderstunden gemacht habe. Wir haben festgestellt, wir hatten alles. Wir hatten keinen Mangel. Alles, was an Dienst notwendig war, dafür hat der Herr gesorgt, dass es auch da war. Und das ist die Vorgehensweise Gottes. Gott sorgt dafür, dass alles in dem Maße da ist, wie er es für richtig hält. Aber wir können aus dieser Sache auch eins erkennen. Alle Gemeindeglieder sind Glieder am gleichen Leib. Und es gibt niemanden, der höher gestellt ist, und niemanden, der niedriger ist. Und das ist auch wichtig. Das ist auch anders als in einer Firma. In einer Firma gibt es die Geschäftsführung ganz oben, vielleicht den Eigentümer oder Geschäftsführer. Und dann gibt es irgendwelche Hierarchien dazwischen. Je nachdem, wie groß die Firma ist, hat man dann Abteilungsleiter oder irgendwelche anderen Zwischenebenen noch, die es dort gibt. Und dann hat man die Mitarbeiter unten. Und wenn ein Mitarbeiter was will, muss er zu seinem Chef gehen. Er kann nicht bis nach ganz oben gleich gehen. Das unterscheidet uns. Wir können gleich ganz nach oben gehen. Und das ist auch das, was Gott will. Gott möchte oder Christus möchte, dass wir direkt zu ihm gehen. Und es ist auch so, dass wir in der Gemeinde nicht sagen können, ja gut, also hier haben wir einen Bruder, also es ist ein ehrenwerter Bruder, der ist, also den müssen wir bauchmietzeln. Nein, nein, ist nicht. Jeder ist vor Christus gleich. Der eine ist von Christus mehr begabt worden, aber der muss auch mehr leisten. Von dem wird Christus mehr Rechenschaft fordern. Und der andere, der hat nicht dieselben Gaben bekommen, aber das heißt nicht, dass die unwichtig sind. Vielleicht sind gerade die Gaben in der Gemeinde so wichtig, obwohl sie keiner sieht, dass er sie macht, dass man meint, man könnte darauf verzichten. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Die Beter, die im Hintergrund arbeiten, die nicht sichtbar sind, wo nichts passiert, keine Action ist, sind die entscheidenden Säulen der Gemeinde. Sie sind die entscheidenden Säulen, nicht der, der hier vorne steht, sondern es sind die, die dafür beten. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass in der Gemeinde es keine echte Hierarchie, so wie in einer Firma gibt. Also keine mit Weisungsbefugnis und Disziplinarbefugnis. Und wer jetzt sagt, na doch, man muss doch schon Verordnung in der Gemeinde sorgen, bitte hört das bis zu Ende an. Ich komme nachher noch auf die anderen Sachen. Aber im eigentlichen Sinne, von Gott gewollt, gibt es diese Disziplinarbefugnis als solches so nicht. Denn alle einzelnen Glieder der Gemeinde sind ihm persönlich untergeordnet. Und es ist wichtig, das zu verstehen, weil aufgrund der Kirchengeschichte diese Sache der Leitung ausgenutzt wurde oder falsch ausgelegt wurde oder sich dort etwas entwickelt hat, was letzten Endes dazu geführt hat, dass Menschen Hierarchiegebäude aufgebaut haben. Und ihr kennt das aus der evangelischen Kirche, das ist in der katholischen Kirche so. Das ist aber auch bei den Freien Bund der Baptisten mit so. Und das ist alles nicht biblisch. Es ist alles nicht biblisch. Sondern niemand darf sich zwischen einen Menschen und Gott stellen. Niemand darf sich zwischen einen Menschen und seinem Herrn stellen, sondern man darf sich, wenn man jemanden begleitet, daneben stellen. Man kann sich daneben stellen und kann sagen, hier, komm, ich gehe mit dir einen Schritt des Weges, ein Stück begleite ich dich. Aber nicht ich bin der Ansprechpartner, sondern Christus ist dein Ansprechpartner. Es gibt in der Gemeinde Jesu Christi nur wirklich eine einzige weisungsberechtigte Autorität und das ist Jesus Christus, das Haupt selber. Niemand sonst. Und das können wir mal kurz Epheser 5, Vers 24 aufschlagen. Und hier geht es um das Verhältnis der Männer und Frauen zueinander eigentlich. Aber Paulus macht den Bezug ja zur Gemeinde. Und wenn wir 5, Vers 24 uns angucken, heißt es, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Also Paulus sagt hier, das ist der Zustand, den die Gemeinde hat, selbstverständlich. Und er sagt, mit diesem Zustand, bitte, liebe Frauen, vergleicht euch, das sollt ihr auch tun. Ich möchte nicht auf dieses Thema eingehen, das andere ist schon ausreichend lang genug. Aber ich möchte hier an dieser Stelle eins sagen. Das ist das, was der Paulus gesagt hat, das ist die Grundvoraussetzung. Und interessant ist die grammatische Form. Wer mich kennt, weiß, ich kann ein kleines bisschen Griechisch, also ich komme nicht an die großen Koryphäen dort ran, will ich auch gar nicht, aber ich zumindest so viel Griechisch, dass ich ein paar Sachen mir erarbeiten kann. Für Unterordnung gibt es im Griechischen zwei Begriffe, hypotasso und hypotage. Und es ist interessant zu gucken, wo wird was verwendet. Also grundsätzlich, hypotasso ist im Prinzip eine freiwillige Unterordnung. Es ist freiwillig und muss von der Person entschieden werden, die sich unterordnen will. Hypotage kann freiwillig sein, aber wenn es nicht freiwillig geschieht, dann auch mit Zwang. Und es ist interessant, hypotasso wird für die Unterordnung der Frauen unter ihre Männer genommen, hypotage die Unterordnung der Kinder unter ihre Eltern genommen. Also liebe Kinder, entweder freiwillig oder mit Zwang, eins von beiden. Und hypotasso wird auch für die Gemeinde genommen. Die Gemeinde soll sich freiwillig ihrem Herrn unterordnen. Und hier wird es noch an der Stelle von der Grammatik her, steht das im Indikativ Präsens Passiv. Indikativ ist eine Möglichkeitsform. Das heißt, nicht du sollst dich freiwillig unterordnen, sondern du hast die Möglichkeit, dich unterzuordnen. Du hast aber auch die Möglichkeit, es sein zu lassen. Die Gemeinde kann sich dem Herrn unterordnen, aber sie kann es auch sein lassen. Und wenn man sich heutzutage Gemeinden anguckt, ziehen viele Gemeinden das Letztere vor, sich nicht dem Herrn unterzuordnen. Die Präsensform ist anders als im Deutschen. Präsens bedeutet dort ein anhaltender Zustand, ein Dauerzustand. Das heißt, es dreht sich hier nicht mal um eine einzelne Entscheidung, sondern es dreht sich um die Grundeinstellung, die die Gemeinde als solches hat. Und interessant ist für mich der Passiv, wo ich sage, Moment, kann doch nicht sein. Also ich soll mich entscheiden, mich unterzuordnen, das ist doch aktiv. Und trotzdem steht die griechische Zeitform oder die Form hier in Passiv. Und ich denke, das kann man nur so verstehen wie bei einer Taufe. Der Täufling entscheidet sich aktiv, sich taufen zu lassen, aber die Taufe vollzieht er nicht an sich selber. Er wird getauft. Und derselbe Zusammenhang wird auch in der Bibel bei der Taufe genannt. Also die Taufe ist etwas für den Täufling Passives, obwohl er sich aktiv entscheiden muss. Und genauso die Gemeinde. Wenn wir uns entscheiden, uns dem Herrn unterzuordnen, dann entscheidet er, wohin? Nicht wir. Also ich ordne mich dir unter, wenn wir das und das machen dürfen. Nein, ich ordne mich unter. Schluss. Wohin? Was? Wie? Wann? Das sind Entscheidungen des Herrn, nicht unsere Entscheidung. Und ich muss mal sagen, als ich das begriffen habe, ist mir eine echte Last vom Herzen gefallen. Wenn jemand kommt und sagt, ja, also weißt du musst dir mal Gedanken machen, wo soll das hier weitergehen, kann ich nur sagen, ich? Nö. Ich nicht. Warum muss ich mir Gedanken machen? Nein, im Gegenteil, der Herr macht das. Wart's ab, lerne Geduld, möglichst sofort. Und dann lass den Herrn entscheiden. Die Stelle, die wir vorhin im Römer gelesen haben, da konnte man auch noch erkennen, dass der Herr jeden dort einsetzt, wo er ihn braucht. Der einen dort, den anderen dort, der eine kriegt diese Aufgabe, der andere kriegt diese Aufgabe. Und alles, das Ganze dient letztendlich der Erbauung der Gemeinde oder der Auferbauung der Gemeinde, kann man auch übersetzen. Und auch hier lesen wir im Römer nichts von irgendwelchen Befehlsstrukturen, ordnet euch dem unter und hört auf den und macht das und jenes. Warum nicht? Und ich möchte hier einfach mal versuchen, euch in eine Denkweise reinzubringen, von der ich meine, dass das die Art und Weise ist, wie Gott es haben will. Und wir springen dazu ein paar tausend Jahre zurück zu Israel. Israel ist das auserwählte Volk gewesen. Gott hat Abraham berufen, ihn aber noch nicht zum großen Volk gemacht, sondern es dauerte noch ein bisschen, hat das Volk in Ägypten in die Knechtschaft gebracht und aus der Knechtschaft rausgeholt und hat dann den führenden Leuten, Mose und so weiter, gesagt, was sie tun sollen. Und Gott hat sie zwar versehen mit geistlichen Leitern, aber nicht mit weltlichen Leitern. Also egal, wen man dort nimmt, ob man Mose, Josua oder Samuel dort nimmt, sie waren alles geistliche Leiter. Das heißt, wenn es darum ging, weltliche Entscheidungen zu treffen, also heute erobern wir die Stadt und morgen erobern wir diese Stadt, haben nicht diese Leute das gesagt. Die haben sich nicht hingesetzt und haben gesagt, also strategisch gesehen wäre es besser, wir gehen so rum ran und dann machen wir das. Sondern Gott hat ihnen gesagt, mach das, und sie haben diese Sachen bloß weitergegeben. Aber sie waren nicht die weltlichen Richter und waren auch nicht diejenigen, die dort entschieden haben, wie was gemacht wird, sondern sie fungierten dort nur als Mittler. Und dann passierte etwas, Samuel ist schon alt geworden, und wir schlagen mal auf 1. Samuel 8, Verse 4 bis 9. Und da heißt es, da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Bis dahin okay, aber jetzt geht's. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zum Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben von den Tagen an, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis zu dem Tag, an dem sie mich verlassen und andere Göttern gedient haben, genauso tun sie es auch mit dir. So höre nun auf ihre Stimme, doch warne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und dazu noch die Kapitel 10, die Verse 17 bis 19a. Samuel aber berief das Volk vom Herrn nach Mizpah. Und er sprach zu den Kindern Israels, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus all euren Elend und aus all euren Nöten errettet hat. Und habt zu ihm gesagt, setzt ein König über uns. Also was ist dort geschehen? Israel, die eigentlich Gott als König hatten. Geistliche Leiter, sichtbare Leiter, die ihnen sagten, da hat Gott gesagt, da steht im Gesetz, so müsst ihr euch verhalten. Aber weltliche Leiter nicht, sondern der Leiter, der weltliche Leiter war Gott. Er selber wollte ihr Leiter sein, er wollte ihr König sein und war es bis dahin auch. Und sagte an dieser Stelle, dadurch, dass ihr euch einen König wählen wollt, habt ihr mich verworfen. Sie waren mit einer Leitung durch einen unsichtbaren König nicht mehr länger einverstanden. Sie wollten einen sichtbaren, so wie die Heiden auch ringsrum, dem sie die Verantwortung für Entscheidungen übertragen konnten. Und liebe Geschwister, wenn wir uns die Kirchengeschichte angucken, müssen wir sagen, genauso war es auch dort. Nun, man hat keinen weltlichen Leiter berufen, obwohl sich das Ganze dann schon in eine weltliche Leitung phasenweise erstreckte. Aber man hat angefangen, das allgemeine Priestertum, wirklich das Priestertum jedes einzelnen Gläubigen zu verwerfen und wählte sich im ersten Schritt Älteste der Gemeinde. Und aus kurzer Zeit später wurden daraus überregionale Bischöfe, die dann quasi weisungsbefugt waren an die einzelnen Gemeinden. Und relativ kurze Zeit später hatten wir dann den Bischof von Rom, der das letzte Wort hatte, und aus dem wurde dann ja bekanntermaßen der Papst. Aber damit wurde Christus als Haupt der Gemeinde abgesetzt. Auch wenn der erste Schritt war, derjenige war, dass man dort einen Mittler zwischengeschaltet hat. Aber selbst das ist nicht erlaubt. Denn ich schlage mal 1. Timotheus 2, Vers 5 auf. Und dort schreibt Paulus an Timotheus: Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Und das Ein steht als Zahlwort hier im Griechischen. Das heißt, es ist ganz klar, es gibt einen einzigen Mittler und das ist Christus Jesus. Und niemand hat das Recht, sich zwischen dem Menschen, dem Gläubigen und Christus, beziehungsweise dem Menschen und Gott, dem Vater, zu stellen. Was wurde aber gemacht? Es wurden Priester geschaffen, es wurden Bischöfe geschaffen, es wurden Päpste geschaffen. Es wurden hierarchische Strukturen geschaffen, wo von oben her Anweisungen nach unten gegeben wurden, die es alle in der Bibel nicht gibt. Alle nicht. Das heißt, wir können zusammenfassen, die gesamten hierarchischen Kirchenstrukturen sind völlig unbiblisch. Die haben keinerlei biblische Basis. Und das betrifft die katholische Kirche, das betrifft die evangelische Kirche, das betrifft aber auch den Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden genauso, die zwar sagen, ja, die Gemeinden wären eigenständig, aber sie unterschreiben Verträge, an die alle Gemeinden gebunden sind, selbst dann, wenn sie dem nicht zugestimmt haben. Geschehen schon vor fast 20 Jahren. Das letzte Mal die Charta Ökumenica, die unterschrieben wurde. Und immer dann, wenn man die Leute darauf anspricht, dann werden sie puderrot und werden ringen nach Ausreden. Das trifft weiter für den ACK, den Weltbund der Kirchen und. Alles Strukturen, die nicht biblisch sind. Biblisch ist, dass Christus eine persönliche, direkte Beziehung zu jedem einzelnen Gläubigen haben will und dass er selber denjenigen führen, leiten und erziehen will. Okay, das mit dem Erziehen mögen wir nicht ganz so gerne, aber es ist so. Bitte, seid froh und dankbar, dass der Herr uns erzieht. Im Hebräerbrief heißt es, den der Herr nicht erzieht, der ist ein Bastard. Also, wenn der Herr uns erzieht, dann können wir froh und dankbar sein, dann sind wir Kinder Gottes. Jubelt darüber, auch wenn es vielleicht im Augenblick wehtut und auch wenn im Augenblick die Tränen laufen, jubelt darüber. Jetzt könnten vielleicht der eine oder andere meinen, ja gut, wenn also jetzt jeder sich mit seinem Herrn und ich, mein Herr hat mir jetzt gerade so gesagt und ich so, dann sind wir ja schon wieder in der Zeit der Richter, wo es heißt, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Falsch. Wenn das so ist, dass jeder seine Beziehung zu Christus hat, dann tut jeder das, was recht ist, in Christi Augen. Wisst ihr, wie perfekt das wäre? Wenn jeder das tun würde, was Christus sagt und jeder setzt das um und alle würden wirklich genau so handeln, es wäre perfekt. Dem wäre nichts mehr hinzuzufügen. Leider ist es nicht so. Ich glaube, Luther war es, der gesagt hat, zudem, dass wir in der Taufe quasi einen alten Adam beerdigt haben und er meinte, das Problem ist nur, das Biest kann schwimmen. Ich kann ihm leider nur recht geben. Es ist so. Unser alter Adam kommt immer wieder hoch. Und aus diesem Grunde, weil Gott unsere Schwachheiten kennt, hat er uns menschliche Hilfen gegeben. Und deswegen in der Bibel mehrfach das Wort Unterordnung innerhalb der Gemeinde gebracht. Ursprünglich oder ideal wäre wirklich, jeder hat die Beziehung zu Christus. Dann würde jeder an der Stelle sein und jeder genau das sagen, was Christus will. Und dann bräuchten wir, da gäbe es keine Diskussion. Da gibt es über nichts mehr eine Diskussion. Aber wie gesagt, ganz so einfach ist es leider nicht. Und darum will ich drei Stellen jetzt an dieser Stelle mal bringen über die Unterordnung. Der 1. Korinther 16, die Verse 15 und 16. Da schreibt der Paulus im Abspann an den 1. Korintherbrief: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, ihr wisst, dass das Haus des Stephanas der Erstling von Achaia ist und dass sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Also, er sagt den ganzen Korinthern, pass mal auf, hier gibt es jemand, der ist der Erstling wahrscheinlich der Erste, der dort die Gemeinde gegründet hat von Achaia oder dort angefangen hat. So hundertprozentig klar ist zumindest mir das nicht, was er damit meint. Aber hier ist jemand, der vorangeht, mitarbeitet und ihr als Gemeinde ordnet euch diesen Leuten unter. Weiter, Epheser 5, Vers 18 bis 21. Da geht es primär um den Vers 21, aber damit der Zusammenhang klar ist, fange ich mit 18 an. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und manche Bibeln haben dort Ehrfurcht Gottes übersetzt. Hatte ich vor kurzem erst eine Diskussion. Nein, hier steht wirklich Phobos. Hier steht nicht Aidos, sondern hier steht Phobos. Nicht Ehrfurcht, sondern wirklich Furcht. Furcht, Angst und Schrecken heißt das Wort. Könnte man sagen, warum soll ich jetzt Furcht haben? Du hast es da heute früh gelesen, also die wahre Liebe vertreibt die vollkommene Liebe. Vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Das stimmt. Aber das Wort, das für Liebe steht, ist dort Agape. Und Agape werden wir sicherlich nicht in der Vollkommenheit haben. Weil wir die Agape aber nicht in Vollkommenheit haben, gibt es dort ein Vakuum. Und dieses Vakuum kann mit allem Möglichen gefüllt werden. Wohl dem, bei dem die Furcht vor Gott, das ist, was dieses Vakuum füllt. Wer keine Angst vor Gott hat, der wird lax umgehen mit seinem Wort. Das ist meine Erfahrung. Und von daher, Furcht vor Gott, auch wenn wir ihn nicht fürchten müssen als jemanden, von dem wir nicht wissen, wie er handeln wird, sondern wir wohl wissen, wie er handelt, weil er uns das ja gesagt hat, haben wir allen Grund, uns vor ihm zu fürchten. Ihn, der alles geschaffen hat, der hier Energien, und ich bin als Dozent tätig, das habe ich nicht gesagt, aber ich bin als Dozent tätig. Ich kann mit Energien rechnen, aber da sprengt es alle Taschenrechner, wenn wir die Energien des Weltalls zusammennehmen, und das hat alles Gott geschaffen. Man kann sich das nicht vorstellen. Also Gott ist so weit über uns, dass wir noch nicht mal einmal ansatzweise etwas uns vorstellen können und froh und dankbar sein können, dass er uns sein Wort gegeben hat, damit wir wenigstens eine leichte Ahnung von dem haben, wer und was er ist und wie er handelt. Aber die Unterordnung untereinander sollte in der Furcht vor Gott geschehen. Wenn ich Gott fürchte, dann werde ich mit meinem Mitknechten anders umgehen, als wenn ich keine Furcht vor Gott habe. Dritte Stelle, 1. Petrus 5, Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also der Grundsatz ist der Demut. Demut heißt, ich achte mich nicht selber höher, als Gott von mir denkt. Und weil ich ja nun nicht genau weiß, wie Gott von mir denkt, außer dass er weiß, dass ich ein sündiger Mensch bin, sollte ich also schon eher sehr niedrig von mir selber denken. Und mir bewusst machen, dass ich eigentlich nichts bin vor Gott. Und wenn ich mit diesem Wissen herangehe, dann klappt das auch im Zusammenspiel mit den Geschwistern. Vielleicht noch ein Hinweis, der Begriff Älteste, auf den komme ich gleich nochmal, der hier verwendet wird, meint nicht Älteste als eingesetzte Person, sondern Älteste im Sinne von Alter. Ja, also Jüngeren und Ältesten im Sinne als Gegenspiel, dass die Jüngeren also nicht sich über die Älteren erheben. Und jetzt ist die gute Frage, warum ist das so? Warum sind die Jüngeren diejenigen, die sich den Älteren unterordnen sollen? Nun, das hat etwas mit Wachstum zu tun. Es ist so, bei Gott, wenn man neu geboren wird, dann ist man zwar sehr euphorisch, dann könnte man Bäume ausreißen. Und das ist auch gut so. Das ist toll, diese erste Liebe. Aber man ist alles andere als perfekt. Man weiß eigentlich fast gar nichts, außer dass man ein sündiger Mensch war und jetzt gerettet ist. Wenn man das begriffen hat, ist das erstmal das Wichtigste überhaupt. Aber fähig, andere Leute anzuleiten, fähig, was weiterzugeben, ist man in aller Regel nicht. Und die Bibel unterscheidet verschiedene Stadien. Die meint, kennt dort den Säugling, die kennt das Kleinkind, den Jugendlichen, den Mann und dann die Ausreifung zur vollen Mannesreife. Also der Mann ist noch nicht voll ausgereift, sondern die volle Mannesreife. Das, oder Telos steckt damit drin, das Wort zum Ziel gekommene Entwicklung eines Mannes. Das ist dann das Letzte. Und wenn wir uns jetzt hier Epheser 4 zurückspringen, Epheser 4, die Verse 11 bis 16, ich meine, dass der Paulus dort die Gegenüberstellung bringt zwischen den Säuglingen oder Unmündigen und den Ältesten. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, also wirklich zum Ziel der Mannesreife, also wo man sagen kann, jetzt ist es perfekt, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Und wenn wir uns diese Stelle mal angucken, werden zwei Sachen gegenübergestellt. Wir haben einmal den Unmündigen und wir haben auf der anderen Seite den voll ausgereiften Mann, der perfekt geformt worden ist, hin zu Christus. Und der Begriff, der dort im Griechischen steht für die Unmündigen, ist Nephios. Und Nephios bedeutet erstes Kindesalter, also wirklich Säugling, kann man das sagen. Oder spricht auch von einem Kind, das noch nicht sprechen kann, das unmündig ist, oder im übertragenen Sinne wird es auch verwendet als kindisch, unerfahren oder töricht. Und es ist so, Unmündige werden umhergeworfen von jedem Wind der Lehre, so wie es hier auch dasteht, einfach weil sie noch keine Erfahrung haben. Sie haben noch nicht die Zeit gehabt, um zu wachsen. Auch Bäume, die nicht Zeit gehabt haben, Wurzeln zu schlagen, richtig, die werden ganz schnell wieder ausgerissen. Die können dem Ganzen nicht standhalten. Einer, der zur vollkommenen Mannesreife gelangt ist, der steht ganz anders. Der steht, ich sag mal, wie ein Fels in der Brandung und wird sich durch irgendwelche Sachen nicht erschüttern lassen. Und wir haben das selber auch schon festgestellt, dass wir gemerkt haben, wenn Gott uns mit den Dingen, mit denen er uns momentan auch belastet, vor 20 Jahren belastet hätte, wir hätten es nicht tragen können. Und insofern ist das ein, klingt makaber, aber trotzdem ein Trost, dass wir sagen können, der Herr belastet uns nur so weit, wie wir gehen können. Und der Trost daran ist, es wird jedes Mal schlimmer. Aber es ist gut, dass es jedes Mal schlimmer wird, dass es nicht gleich am Anfang so schlimm ist, sondern dass der Herr uns wachsen lässt. Von der Seite muss man es betrachten. Der Herr lässt uns wachsen und das ist das Gute daran. Wir dürfen wachsen und aus diesem Grunde gibt es auch keine Schnellbesohlanstalt. Aus diesem Grunde gibt es keine Instant-Lösung. Tüte aufreißen, rein in die Tasse, Wasser drauf, umrühren, fertig trinken, sondern es dauert. Genau wie ein Mensch Zeit braucht, um erwachsen zu werden und man nicht unbedingt sagen kann, mit 18 ist man erwachsen, sondern eigentlich ist man erst dann wirklich erwachsen, wenn man selbstständig ist, wenn man losgelöst von den Eltern auch existieren kann, nicht nur vegetieren, sondern auch existieren kann, wenn man möglichst verheiratet ist und eigene Kinder hat, dann kann man sagen, gut, jetzt ist jemand wahrscheinlich wirklich an der Stelle angekommen, dass man sagen kann, er ist erwachsen. Das Alter spielt dabei keine Rolle und das Gleiche müssen wir auch sagen bei geistlichen Kindern. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann ist er ein Säugling in Christo. Und er braucht Zeit, um sich entwickeln zu können. Und es geht beim einen etwas schneller, es geht beim anderen etwas langsamer. Und es gibt durchaus Geschwister, mir hat vor kurzem gerade einer darauf gepocht, er wäre ja mit seinen über 70 Jahren doch älter als ich und deswegen müsste ich mich nach ihm richten, wo ich gesagt habe, nee, Moment, wir gucken in die Bibel rein. Und sein Kommentar ist, die kannst du zulassen, darüber reden wir jetzt nicht. Da muss ich einfach sagen, ja, er ist Säugling. Er ist Säugling in Christo geblieben, trotz hohen Alters. Und das ist traurig. Und deswegen geht es bei Gott darum, dass nur die wirklich leiten können, die nicht selber der Hilfe benötigen. Ein Säugling kann man nicht anstellen und sagen, hier komm, leite mal die anderen Säuglinge, die vielleicht noch etwas jünger sind. Das geht nicht. Es muss jemand sein, der alt genug ist, um die Dinge zu sehen und weiterbringen zu können. Der also Erfahrung mit Christus gesammelt hat, um zu wissen, worauf er achten muss und worauf nicht. Und wenn wir uns die Führer im Alten Testament angucken, egal wen wir dort nehmen, Josef, Mose, David, bei Mose ist es besonders krass, Mose hat eine Top-Ausbildung gekriegt, die beste weltweit, die es zum damaligen Zeitpunkt gab, an der Akademie in Ägypten. Mit 40 hat er dann einen Ägypter erschlagen, weil es brannte für sein Volk das Herz, Das war gut, nur was er getan hat, war nicht weniger gut. Aber Gott hat es dazu genutzt, ihn erstmal in die Wüste zu schicken, 40 Jahre lang in die Wüste zum Abkühlen. Und dort konnte er reden mit Schafen, mit Ziegen, Ziegen und Schafen. Und als Gott dann kam und sagte, jetzt sollst du mein Volk führen, da sagte er, ich kann nicht reden. 40 Jahre Ziegen und Schafe, ich kann nicht mehr reden. Und Gott hat gesagt, jetzt bist du gerade richtig. Klingt doch paradox. Aber Gott wird jeden erstmal durch ein tiefes Tal bringen. Auch ein Josef, der wurde als Sklave verkauft, kam in ein Gefängnis, wo er nicht wusste, ob er jemals wieder rauskommt. Und die Gefängnisse damals waren keine Erholungsheime wie heute. Und das brauchte er, damit er fähig wurde, von Gott zugerüstet wurde, um ein Volk zu führen. Das heißt, wenn Menschen von Gott gebraucht werden sollen, um große Dinge zu verbringen, dann werden sie erstmal durch große Täler gehen müssen. Ja, worauf basiert eigentlich die Leitung im Reiche Gottes? Und da möchte ich 1. Korinther 11, Vers 1 mit rannehmen. Und jetzt könnte man meinen, Paulus ist arrogant, wenn er sagt, seid meine Nachahmer. Aber nein, das ist er nicht, denn man muss den Satz danach oder das, was in diesem Satz noch steht, weiterlesen. Gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Es geht dem Paulus nicht darum zu sagen, ich bin ein toller Mann. Und wenn ihr das macht, was ich mache, so wie manche Berater so auftreten, ja, also wenn sie so gut leben wollen wie ich, ja, dann müssen sie das machen, was ich mache. Nein, Paulus sagt einfach, die Grundlage ist, ich bin der Nachahmer Christi. Und weil ich der Nachahmer Christi bin, und ich denke, dem Paulus kann man das wirklich glauben, dass er es wirklich ist. Bei mir wäre ich da schon viel, viel vorsichtiger, würde sagen, also ich möchte gerne Nachahmer Christi sein, aber bitte nehmt das mit dem Nachahmen meiner Person nicht in allen Punkten ernst. Aber bei Paulus sieht es sicherlich anders aus. Weil er der Nachahmer Christi ist, kann er sagen, darum ahmt mich nach. Und genau darum geht es. Es geht um das Nachahmen. Wenn Menschen lernen, wenn Menschen Säuglinge sind, dann ist das, wie sie lernen, nachahmen. Sie ahmen die Mutter nach im Sprechen. Sie wollen das formulieren, was die Mutter sagt. Sie gucken genau auf den Mund. Achtet mal drauf. Achtet mal drauf, dass die kleinen Kinder genau auf den Mund gucken, weil sie sich genau einprägen, wie macht sie das, Mund so aufmachen und wie klappt das, bis sie endlich Mama gesagt kriegen. Sind beide glücklich? Mutter und Kind. Es basiert auf Nachahmen. Und wenn die Kinder größer werden, dann werden sie auch nachahmen. Und dann werden sie sagen, selber machen. Ja, was heißt denn selber machen? Mein Sohn war freudestrahlend und hat uns früh morgens einen Kaffee gemacht, in der Kaffeemaschine. Gut, das mit der Filtertüte, das war nicht ganz so gelungen. Nachahmen. Gucken, wie machen die Eltern das? Und so mache ich das nach. Natürlich klappt das nicht gleich sofort. Natürlich kann das schiefgehen. Da muss man auch Verständnis haben. Auch wenn ein, ich sag mal, geistlicher Säugling versucht nachzuahmen und das nicht so richtig klappt, dann ist das einfach so. Wir wachsen langsam. Es dauert seine Zeit. Man muss seine Erfahrung machen. Man fällt dabei auf die Nase. Und das ist einfach so. Aber es dreht sich alles darum, es nachzuahmen. Und hier sagt der Paulus, das Leitungsprinzip der Gemeinde ist das Vorbild. Denn wem sollen die Jungen nachahmen, wenn sie keine Vorbilder haben? Und darum ist der entscheidende Punkt, dass Führer der Gemeinde Vorbilder sind. Nicht wie heute in der Politik. Das sind keine Vorbilder. Alle zusammen nicht. Die kann man nehmen und kann sie beiseite tun. Es gibt vielleicht einzelne Ausnahmen. Ich kenne ja nicht alle, aber die führenden Leute in der Politik sind keine Vorbilder. Und darum werden sie auch von manchen gar nicht mehr ernst genommen. Aber nicht so in der Gemeinde Jesu Christi. Da geht es darum, Vorbild zu sein. So wie beim Bergsteigen. Der Bergsteiger, der Bergführer, ist der, der vorangeht. Er weiß, wo der Weg lang geht. Er kann sagen, passt auf, dort nicht rauftreten, da nicht hingehen, kommt hier in der Seilschaft mir hinterher. Und das ist die Art und Weise, wie Gott arbeitet. Und dabei ist es natürlich entscheidend für die Gemeinde, wem folgen wir nach? Was ist unser Vorbild? Wie verhält sich dieses Vorbild? Schlagen wir noch dazu Philipper 3, Vers 17 auf. Wieder sagt Paulus, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also, in einer anderen Stelle ging es darum, Christus als Vorbild, Paulus als Vorbild, Schluss. Aber hier geht es weiter. Hier geht es weiter, achtet auf die, die so wandeln wie wir. Und das ist Aufgabe der Gemeinde, zu gucken, wo sind diese Personen, diese Brüder vor allem, aber auch Schwestern, nicht nur Brüder, wo sind diese, die so vorangehen wie ein Paulus? Wo sind die, die vorangehen im Sinne des Wortes Gottes? Und bitte seid an der Stelle auch ein Stück weit gnädig, keiner von uns ist Paulus. Jeder macht Fehler. Und wenn jemand Fehler bekennt und vor den Herrn bringt, dann sind die vergeben. Und dann soll er weitermachen. Jeder fällt hin, auch wenn er schon etwas älteren Alters ist und man sagen kann, jetzt kommt er in das Alter hinein, wo er die volle Mannesreife hat, aber er hat sie noch nicht. Die werden wir erst dann haben, denke ich, wenn wir wirklich bei Christus sind. Alles andere ist auch mit 80 noch ein Lernprozess. Aber es ist wichtig zu erkennen, ob derjenige wirklich Christus nachfolgt oder seinen eigenen Interessen folgt. Paulus hat das, als er die Brüder aus Ephesus zu sich hat bringen lassen, ihnen auch gesagt, also sich von ihnen verabschiedet und gesagt, ich weiß, dass bei meinem Abschied reißende Wölfe kommen werden von außen, aber auch, dass Brüder aus eurer Mitte, der führenden Personen dort, aus eurer Mitte aufstehen werden und die Gemeinde oder Leute aus der Gemeinde nach sich ziehen werden. Leider ist das so. Und leider ist niemand gefeit davor, dass er nicht vielleicht selber jemand ist, der Leute nach sich zieht, weil er einfach irgendeiner bescheuerten Idee hinterher rennt, die nicht christusgemäß ist. Und darum ist es ganz wichtig, dass die Gemeinde prüft und immer wieder sagt, was läuft dort. Und das ist auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel dagegen bin, gegen Bibelschulen, die ausgelagert sind aus der Gemeinde, weil dort Führer sind, die nicht mehr geprüft werden. Lasst uns noch weitermachen. 1. Petrus 5, Verse 1 bis 4. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge. Und hier muss ich auch wieder sagen, Petrus war kein Ältester einer Gemeinde, sondern er war überregional tätig. Deswegen muss man hiervon ausgehen, dass hier Älteste im Sinne von Alter auch gemeint ist. Als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Es geht um Vorbildwirkung. Geht voran. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, selbst wenn man meint, gut voranzugehen, heißt es noch lange nicht, dass die Schafe folgen. Man wird angegriffen. Und deswegen auch der Hinweis, macht es nicht, weil ihr gezwungenermaßen das macht, so nach dem Motto, irgendjemand muss es ja machen. Sondern einfach, weil ihr in Verantwortung vor Gott steht und dem Herrn verantwortlich seid, nicht der Gemeinde. Letzte Stelle und dann den Rest, was ich jetzt eigentlich noch zu stehen habe, würde ich persönliches Gespräch oder andermal oder wie auch immer ihr das da halten wolltet. Letzte Stelle, Hebräer 13, Vers 7. Eine Stelle, die der Karl Hermann auch zur Endzeitkonferenz genommen hat. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Das gilt natürlich nicht für die, die jetzt lebend in der Gemeinde stehen. Deren Ende kenne ich nicht. Aber es gilt für Leute, an denen ich mir ein Vorbild nehmen kann, die gelebt haben. Und wo ich von ihrem Ende her sehen kann, haben sie das Ende mit Christus vollzogen oder sind sie am Ende abgewichen? Es gibt genügend Beispiele, wo man dieses leider sagen muss. Sie haben gut angefangen, sie haben sehr gute Dinge gesagt, aber es gab irgendwo einen Punkt in ihrem Leben, da sind sie von dieser guten Linie abgewichen. Das muss man erkennen und muss dann sagen, also von da an nicht weiter. Und O'Neill wäre da für mich jetzt zum Beispiel für die, die ihn eventuell kennen, ein sehr brillanter Bibelschullehrer aus Holland von Brüdergemeinden. wo man sagen kann, also alles, was vor 2000, was ihr von dem kriegt, vor 2000, das könnt ihr mit ruhigem Gewissen lesen. Also ich kenne zwar jetzt nicht ganz alles oder viel von ihm, aber was nach 2000 kommt, da lasst die Finger davon. Er hat einen Wandel in seinem Leben gemacht und hat am Ende alles widerrufen von dem, was er vorher geschrieben hat. Also schaut auf ihr Ende und dann achtet darauf. Aber grundsätzlich, ich hoffe, ich konnte rüberbringen, grundsätzlich die Gemeinde Jesu Christi geht es nicht darum, wie eine Firma zu leiten. Es geht auch nicht darum, irgendwelche Marketing, irgendwelche Management-Schulungen reinzubringen. Macht das ja nicht, sondern es geht darum, schaut in eurer Gemeinde, wer sind die Vorbilder, die in Christus arbeiten. Väter und Mütter im Glauben. Und dann fragt sie ruhig. Vielleicht sind sie sich dessen gar nicht bewusst. Meine Kinder haben mir gesagt, du musst dir mal darüber im Klaren sein, dass andere Leute auf dich achten. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass man auf mich achten würde. Ich würde das eigentlich bis heute nicht machen. Aber man hat mir gesagt, man würde es tun. Also habe ich dann bemüht, mich in manchen Dingen etwas zurückhaltender zu benehmen. Aber achtet auf diese Brüder und Schwestern, sprecht sie an, fragt sie und ahmt ihren Glauben nach. Das wünsche ich euch. Ich habe hier noch eine Frage zu stehen, die wir jetzt nicht schaffen. Wie kommt die Gemeinde zu einer Führung? Aber das ist ein sehr umfangreiches Thema. Und entweder wir vertagen das Thema oder haben hinterher genügend Zeit zum Reden. Amen.